Literatur am Feiertag. Präsentiert von Kurt Reisnecker.
Er war ein international erfolgreicher Theater- und Opernregisseur und fast ein Jahrzehnt Direktor des Theaters in der Josefstadt. Er ist Schauspieler, Bestsellerautor und Entertainer und ein Liebling des Publikums. Und auch wenn er an der New Yorker Met, der Mailänder Scala oder dem Royal Opera House in London Triumphe feierte, wesentlich für seine Bekanntheit und Beliebtheit hierzulande, waren nicht nur seine zahlreichen Rollen in Kino- und Fernsehfilmen, sondern seine Leseabende, die unter programmatischen Titeln wie »Hoffnungslos heiter« oder »Sachen zum Lachen« standen. Morgen am 12. Juni wird er 90, Otto Schenk. Ihm und seiner Lieblingsdisziplin, dem Witz und dem Humor, ist die heutige Ausgabe von Literatur am Feiertag gewidmet. Jeder Witz, so Otto Schenk, muss Humor haben. Und jeder Humor letzten Endes auch Witz. Und auch wenn der Witz manchmal bösartiger ist als der Humor, darf er das Areal des Humors trotzdem nie verlassen, so Schenk. Hören Sie in der kommenden Stunde von Otto Schenk für Leseabende ausgewählte Texte und Gedichte, die Ende der 1960er Jahre, Schenk war also um die 40, auf Langspielplatte erschienen sind. Die Titel dieser drei Alben sind programmatisch: Sachen zum Lachen, Nicht ernst zu nehmen und Hoffnungslos heiter.
Drei Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe. Brautnacht. Im Schlafgemach, entfernt vom Feste, sitzt Amor dir getreu und bebt, dass nicht die List mutwilliger Gäste des Brautbetts Frieden untergräbt. Es blinkt mit mystisch heilgem Schimmer vor ihm der Flammen blasses Gold. Ein Weihrauchwirbel füllt das Zimmer, damit ihr recht genießen sollt. Wie schlägt dein Herz beim Schlag der Stunde, der deiner Gäste Lärm verjagt, wie glühst du nach dem schönen Munde, der bald verstummt und nichts versagt. Du eilst, um alles zu vollenden, mit ihr ins Heiligtum hinein. Das Feuer in des Wächters Händen wird wie ein Nachtlicht still und klein. Wie bebt vor deiner Küsse Menge ihr Busen und ihr voll Gesicht zum Zittern wird nun ihre Strenge, denn deine Kühnheit wird zur Pflicht. Schnell hilft dir Amor sie entkleiden und ist nicht halb so schnell als du. Dann hält er schalkhaft und bescheiden sich fest die beiden Augen zu. Verschiedene Drohung. Einst ging ich meinem Mädchen nach tief in den Wald hinein und fiel ihr um den Hals und ach, droht sie, ich werde schreien. Da rief ich trotzig, ha, ich will den töten, der uns stört. Still, lispelt sie, Geliebter, still, dass ja dich niemand hört. Beruf des Storchs. Der Storch, der sich von Frosch und Wurm an unserem Teiche näret? Was nistet er auf dem Kirchturm, wo er nicht hingehöret? Dort klappt und klappert er genung, verdrießlich anzuhören, doch wagt es weder alt noch jung, ihm in das Nest zu stören. Wodurch, gesagt mit Reverenz, kann er sein Recht beweisen, als durch die löbliche Tendenz, aufs Kirchendach zu scheißen? Drei Gedichte von Christian Morgenstern. Der Gaul. Es läutet beim Professor Stein. Die Köchin rupft die Hühner. Die Minna geht. Wer kann das sein? Ein Gaul steht vor der Türe. Die Minna wirft die Türe zu. Die Köchin kommt. Was gibt's denn? Das Fräulein kommt im Morgenschuh, es kommt die ganze Familie. Ich bin, verzeihen Sie, spricht der Gaul vom Tischler Bartels. Ich brachte Ihnen dazu mal die Tür- und Fensterrahmen. Die 14 Leute samt dem Mops. Sie stehen, als ob sie träumten. Das kleinste Kind tut einen Hops. Die anderen stehen wie Bäume. Der Gaul, da keiner ihn versteht, schnalzt bloß mal mit der Zunge, dann kehrt er still sich ab und geht die Treppe wieder hinunter. Die 13 schauen auf ihren Herrn, ob er nicht sprechen möchte. Das war, spricht der Professor Stein, ein unerhörtes Erlebnis. Die beiden Esel. Ein finsterer Esel sprach einmal zu seinem ehelichen Gemahl: Ich bin so dumm, du bist so dumm, wir wollen sterben gehen, komm. Doch wie es kommt, so öfter eben, die beiden blieben fröhlich leben. Der Hecht, ein Hecht, vom heiligen Anton bekehrt, beschloss samt Frau und Sohn am vegetarischen Gedanken moralisch sich empor zu ranken. Er aß seit jenem nur noch dies: Seegras, Seerose und Seegris. Doch Gris, Gras, Rose floss, oh Graus, entsetzlich wieder hinten aus. Der ganze Teich ward angesteckt, 500 Fische sind verreckt. Doch Sankt Anton, gerufen eilig, sprach nichts als heilig, heilig, heilig. Es gibt kaum einen Berufsstand, bei dem die Anekdote eine größere Rolle spielt als das Theater. Hunderte, tausende Theatergeschichten werden von Schauspielergeneration zu Schauspielergeneration weitergegeben. Und ich habe einige davon aufgeschrieben, die mir mein großer, verehrter Kollege Alfred Neugebauer vor Jahren erzählt hat. Der Schauspieler Kutscherer, vor Jahrzehnten Star des Wiener Volkstheaters, bezog an diesem Institut die Höchstgage. Um ein Abwandern dieses Schauspielers zu verhindern, ohne das relativ bescheidene Gagengefüge des Theaters zu zerstören, gab man ihm einen Regievertrag zusätzlich, den er alljährlich pro forma zu erfüllen hatte. Kutscherer inszenierte Jahr für Jahr ohne jedes Animo das jeweilige Sommerstück, und da ihm sein Steckenpferd alte Uhren wichtiger war als das Inszenieren, richtete er sich den Regieplatz als Uhrenreparaturwerkstätte ein. Dort versank er dann in seine Uhren, überließ die Schauspieler sich selbst und hatte nur den einen Wunsch, von der Bühne her möglichst wenig in seiner Arbeit gestört zu werden. Ein junger Schauspieler, der diese Usance nicht kannte, näherte sich eines Tages, es war die zweite Probe, Regie heischend, dem Uhrmachertisch, an dem Kutscherer gerade in eine besonders heikle Reparatur verwickelt war. Bitte, bitte, Herr Kutscherer, wie soll ich diesen Satz sprechen? Kutscherer, ohne auch nur die Uhrmacherlupe aus dem Auge zu nehmen, antwortete egriert: Lieber Freund, gestern war Arrangierprob, heut wird nix mehr verroden. Auf einer dieser Arrangierproben fragte einmal ein anderer, besonders eifriger Schauspieler, den bereits mit seinen Uhren beschäftigten Kutscherer: Herr Kutscherer, bitte, auf welche Seite gehe ich ab? Kutscherer, ohne aufzublicken: Noch links. Aber von links bin ich ja gerade gekommen. Dann noch rechts. Dort ist das Badezimmer, wandte der junge Mann ein. Dann noch hinten. Der Schauspieler war verzweifelt, aber von dort kommen doch die, die mich nicht sehen sollen. Worauf Kutscherer seine Lupe aus dem Auge nimmt, seufzt und sagt: Wissen's was? Lecken's mich im Arsch. Meldungen. Meldungen gehören zum Schicksal aller Anfänger auf dem Theater. Obwohl schauspielerisch nicht gerade ergiebig, müssen solche Meldungen sehr intensiv und aufgeregt vorgebracht werden und meist mitten im Getümmel von Schüssen und Geschrei auch noch verständlich bleiben. Eine der gefürchtetsten Meldungen ist die im Don Carlos des jungen Offiziers, die den Aufstand Madrids zur Befreiung Carlos beinhaltet. Sie geht so: Ganz Madrid in Waffen, zu Tausenden umringt der wütende Soldat, der Pöbel den Palast. Prinz Carlos verbreitet, man sei in Verhaft genommen, sein Leben in Gefahr, das Volk will ihn lebendig sehen oder ganz Madrid in Flammen aufgehen lassen. Gar nicht so leicht für einen Anfänger, das mit dem nötig glaubhaften Entsetzen vor allen Granden Spaniens schnell herauszustoßen. Der junge Eleve, der es besonders lebensecht machen wollte, stürzt atemlos auf die Bühne, bricht fast zusammen und schreit statt ganz Madrid in Waffen: Ganz Madrid im Wasser. Er bemerkt am Blick des König Philipp, dass das nicht stimmen kann. Drauf fällt ihm der restliche Text nur mehr sporadisch ein. Tausende Soldaten kommen, alles, der Pöbel und überhaupt, es ist furchtbar. Eine andere verbürgte. Eine andere verbürgte Meldungsgeschichte. Die Meldung lautet: Schwarz und dampfend zieht das Volk durch die Gassen. Immer wieder geht der Debütant den Text memorierend auf und ab. Schwarz und dampfend zieht. Schwarz und dampfend. Das Stichwort, der Inspizient stoßt ihn hinaus, er stürzt hinaus und meldet aufgeregt: Schwampf. Das Schlafen auf der Bühne sogar den Sinn eines Stückes in Frage stellen kann, beweist folgende Geschichte. Sternheims Komödie Der Dieb war eine der beliebtesten Stücke im ersten Viertel dieses Jahrhunderts. Es handelt vom Diebstahl eines Schmuckstückes in einer aristokratischen Gesellschaft und nur ein Aristokrat kommt als Täter in Frage. Vor der großen Pause hat ein Diener mit den Worten vorzutreten: Ich kenne den Dieb. Atemlose Spannung, Vorhang. In der Pause dann großes Rätselraten im Publikum, wer der Dieb sein könne. In der Insel spielte der alte Dörre die Rolle des Dieners. Dörre war eine große Persönlichkeit, aber als er diese Rolle zu spielen hatte, schon so alt, dass er nicht mehr lange stehen konnte und daher in einem Eck als Diener im Hintergrund auf einem Hocker sitzen durfte. Eines Tages war er knapp vor seinem Satz »Ich kenne den Dieb« auf offener Bühne eingeschlafen. Als sein Satz kommen sollte, nichts. Die übrigen Schauspieler begannen, wie in solchen Fällen üblich, mehr oder weniger zwanglos zu improvisieren. Zwei Inspizienten schossen durch den sonst nur bei Feuergefahr zu betretenden Fluchtweg hinter der Szene und klopften dort von hinten gegen die Kulissen, wo sie den davor schlafenden Dörre vermuteten. Dörre wurde durch das Klopfen tatsächlich aus seinem Schlaf aufgescheucht, sprang erschreckt und für sein biblisches Alter erstaunlich schnell von seinem Hocker auf und stammelte statt »Ich kenne den Dieb« in die spannungsgeladene Stille: »Ich bin der Mörder.« An diesem Abend hat kein Mensch das Stück verstanden. Wilhelm Tell ist ein nicht ungefährliches Stück. Viele bedeutende Sätze werden den Schauspielern von Schiller abverlangt. Und wenn einmal in so einem bedeutenden Satz etwas schief geht, dann gleich gründlich. Dem Schauspieler bleibt in solchem Falle nichts übrig, als mannhaft und demütig sein Schicksal zu ertragen, denn jeder Rettungsversuch eines bereits schiefgegangenen Satzes endet bei Schiller mit einer fürchterlichen zweiten Blamage. Dazu ein Beispiel. Der Darsteller des Konrad Baumgarten hat im ersten Akt von Wilhelm Tell zu sagen, Mein Herz hab ich gerächt, mein Ehr befriedigt. Ein Schauspieler war in dieser Rolle einmal ganz besonders in Fahrt. Im Überschwang seiner soeben befriedigten Ehr verdrehte er aber den Satz und sagte, mein Ehr hab ich gerächt, mein Weib. Er stockt, entsetzte Blicke der Mitspieler, ein verzweifelter Rettungsversuch. Mein Hut ist gut. War trotzdem umsonst. Hänger. Hänger nennen die Schauspieler jene totale Leere im Hirn, die bewirkt, dass man keine Ahnung hat, wie es weitergeht und oft auch mit dem, was einem die Soufflöse hilfreich entgegenzischt, nichts mehr anzufangen weiß. Da sich Hänger unterschiedslos bei den kleinsten wie bei den größten Schauspielern einstellen und selbstverständlich immer dann, wenn es besonders peinlich ist, haben auch sie eine Menge von Anekdoten nach sich gezogen. Der alte Baumeister, einer der Großen des Burgtheaters, hatte sogar drei Soufflösen. Eine saß im Souffleurkasten, die zweite stand links beim Inspizienten, die dritte soufflierte ambulant. Letztere hatte ihm beim Auftritt immer den ersten Satz zu sagen, den er aber erst sprach, wenn er in Reichweite einer der beiden anderen angelangt war. Durch irgendein Missgeschick hatte die ambulante Souffleuse einmal ein schlecht eingerichtetes Buch. Sie sagte den ersten Satz, worauf Baumeister gemächlich auftritt, bis knapp vor den Souffleurkasten geht und dort gelassen die Worte spricht, man helfe mir vom Pferde. Theodor Dannegger, einer von Reinhards Lieblingen und auch ein großer Textkönner, zur Souffleuse, die ihm beim ersten Auftreten den ersten Satz souffliert. Keine Details, liebe Frau, welches Stück? Der Schauspieler Blasel, ein großer Hänger, geht im Karltheater vor der Vorstellung zur neuen Souffleuse. Passen Sie auf, junge Frau, wenn ich mich links kratz, soufflieren, wenn ich mich rechts kratz, schreien's. Und wenn ich mir einen Ruck ausziehe, kommen sie auf. Blasels beliebteste Rolle war der Böhm in Amerika. Der zweite Akt spielt auf hoher See. Das Schiff ist seit 7 Tagen auf dem Ozean unterwegs. Blasel hätte zu sagen, seit einer Stunde laviert das Schiff. Peinliche Stille. Die Souffleuse bereits zum 2. Mal. Seit einer Stunde laviert das Schiff. Blasel rettet sich in ein paar natürliche Urlaute, birscht sich einen scheinbar aufgegangenen Schuh richtend in die Nähe des Souffleurkastens. Was sagst du? Die Souffleuse, peinlich laut. Seit einer Stunde laviert das Schiff. Alle, bis auf Blasel, haben es verstanden. Ein letzter Versuch der Soufflöse. Sie stöhnt. Seit einer Stunde laviert das Schiff. Mit einem bösen Blick auf die Soufflöse sagt Blasel, seit einer Stunde ist ein Klavier am Schiff. Warum weiß ich nicht? Raoul Aslans Lieblingssoufflöse war die legendäre Frau Hermanotti, die für textschwache Künstler lebenswichtigen Zischlaute produzierte sie dank ihrer unübersehbaren Sprechtechnik mit ungeheurer Resonanz und Präzision. Als Frau Hermanotti in die Jahre kam, schlief sie an einem föhnigen Frühlingssonntag während der Nachmittagsvorstellung im zweiten Akt plötzlich ein. Aslan saß als Ludwig XIV. Auf der Bühne und löffelte eine Tasse Schokolade. Ihm gegenüber saß der Gesandte des Königs von England. Längere Zeit fiel kein einziges Wort. Aslan war der souveränste aller Hänger. Der große Schauspieler verspürte wieder einmal totale Textleere. Versonnen blickte er eine Weile vor sich hin. Dann stellte er die Tasse Schokolade beiseite und wandte sich mit stoischer Ruhe an sein Vis-à-vis. Milord, ich höre schon die längste Zeit kein Wort vom Fräulein Hermanotti. Worauf diese mit einem Schrei erwachte und das Stück meisterhaft zu Ende soufflierte. Raoul Aslan hatte in einem Stück mit den Worten aufzutreten, heute ist Sonntag. Da er von weit hinten auftrat, wollte es ihm eine eifrige, junge Soufflöse, Fräulein Hermanotti war erkrankt, besonders recht machen und schrie, sodass es das ganze Haus hören konnte, die Worte, heute ist Sonntag, dem heranwallenden Mimen entgegen. Aslan begriff, dass man die Soufflöse bis in die letzte Reihe der vierten Galerie vernommen hatte. Kopfschüttelnd blieb er stehen und sprach, wie wir soeben hören, ist heute Sonntag.
Literatur am Feiertag hören Sie heute aus Anlass des morgigen 90. Geburtstags von Otto Schenk, von ihm ausgewählte und vorgetragene Gedichte und Texte, unter anderem unter dem Motto Hoffnungslos heiter.
Von Goethe aus den Karlsbader Gesprächen 1806. Gespräch mit einem österreichischen General. Gab's schon damals. In meiner Art, auf- und abwandelnd, war ich seit einigen Tagen an einem alten Manne von etwa 78 bis 80 Jahren häufig vorbeigegangen, der auf sein Rohr mit dem goldenen Knopfe gestützt dieselbe Straße zog, kommend und gehend. Ich erfuhr, er sei ein vormaliger hochverdienter österreichischer General aus einem alten, sehr vornehmen Geschlechte. Einige Male hatte ich bemerkt, dass der Alte mich scharf anblickte, wohl auch, wenn ich vorüber war, stehen blieb und mir nachschaute. Indes war mir das nicht auffallend, weil mir dergleichen wohl schon begegnet ist. Nun aber
trat ich einmal auf einem Spaziergang etwas zur Seite, um, ich weiß nicht was, genauer anzusehen. Da kam der Alte freundlich auf mich zu, entblößte das Haupt ein wenig, was ich natürlich anständig erwiderte, und redete mich folgendermaßen an. Nicht wahr? Sie nennen sich von Goethe. Schon recht. Aus Weimar. Schon recht. Nicht wahr? Sie haben Bücher geschrieben. Oh ja. Und Verse gemacht. Auch. Es soll schön sein. Haben Sie denn viel geschrieben? Es mag so angehen. Ist das Versemachen schwer? So. Es kommt wohl halt auf die Laune an, ob man gut gegessen und getrunken hat, nicht wahr? Ja, es ist mir fast so vorgekommen. Na schauen's, da sollten Sie nicht in Weimar sitzen bleiben, sondern heute nach Wien kommen. Ja, hab auch schon daran gedacht. Na schauen's, in Wien ist gut, es wird gut gegessen und getrunken. Und was, man hält was auf solche Leute, die Verse machen können. Ja, und desgleichen Leute finden wohl gar, wenn sie sich gut halten, schauen Sie, und zu leben wissen, in den ersten und vornehmsten Häusern Aufnahme. Kommen's nur. Melden sich bei mir, ihr Bekanntschaft, Verwandtschaft, Einfluss. Schreiben Sie nur Goethe aus Weimar, bekannt von Karlsbad her. Das Letzte ist notwendig zu meiner Erinnerung, weil ich heute viel im Kopf hab. Werde nicht verfehlen. Aber sagen Sie mir doch, was haben's denn geschrieben? Ja, mancherlei, von Adam bis Napoleon, vom Ararat bis zum Blocksberg, von der Zeder bis zum Brombeerstrauch. Es soll heut berühmt sein. Ja, leidlich. Schade, dass ich nichts von Ihnen gelesen und auch früher nichts von Ihnen gehört habe. Sind schon neue, verbesserte Auflagen von Ihren Schriften erschienen? Oh ja, wohl auch. Und es werden wohl noch mehr erscheinen? Ja, das wollen wir hoffen. Ja, schauen Sie, da kaufe ich Ihre Werke nicht. Ich kaufe halt nur Ausgaben der letzten Hand. Sonst hat man immer den Ärger, ein schlechtes Buch zu besitzen oder man muss dasselbe Buch zum zweiten Mal kaufen. Drum warte ich, um sicher zu gehen, immer den Tod der Autoren ab. Ehe ich Ihre Werke kaufe, und von diesem Grundsatz kann ich halt auch bei Ihnen nicht abgehen. Von Egon Friedell. Die österreichische Seele, die Geschichte eines Zeitungsfeuilletons. Die Frankfurter Zeitung hat in ihrer Weihnachtsnummer den interessanten Versuch unternommen, Wesen und Eigenart einer Reihe von Ländern und Völkern nicht von Kultur- oder Sozialpolitikern, sondern von repräsentativen Schriftstellern schildern zu lassen. In Österreich war Egon Friedell zur Mitarbeit aufgefordert worden. Erster Brief, Herrn Dr. Egon Friedell, Wien. Wir wären sehr erfreut, wenn Sie sich an unserer Weihnachtsumfrage, über deren Thema Sie aus der Beilage das nähere Ersehen, beteiligen wollten. Wir sind überzeugt, dass Ihr Beitrag eine Perle werden wird. Gewiss werden Sie das Bedürfnis fühlen, sich über den Gegenstand möglichst umfassend und eingehend zu äußern. Trotzdem möchten wir Sie bitten, Ihre Darstellung mit Rücksicht auf die zahlreichen anderen Zusendungen möglichst zu komprimieren. Hochachtungsvoll, Redaktion der Frankfurter Zeitung. Zweiter Brief. Sehr geehrter Herr Friedell, Wir erhielten ein Couplet, in der Welt geht's drüber drunter, aber Österreich geht nicht unter. Aus der Feder des Salonhumoristen Eugen Friedl, dem die Post irrtümlicherweise unsere Einladung zugestellt hat. Wir schicken Ihnen an bei einem Durchschlag unseres Briefes und erwarten Ihr Manuskript in spätestens 8 Wochen, das ist bis zum 15. Dezember, Frankfurter Zeitung. Dritter Brief. Herrn Schriftsteller Hans Sassmann, Wien, lieber Freund, es wird dich gewiss freuen zu hören, dass mich die Frankfurter Zeitung zu einem Weihnachtsbeitrag aufgefordert hat. Noch selten hat mich eine Arbeit so interessiert wie diese. Endlich erinnert man sich an das Land Walters von der Vogelweide. Das Ausland braucht uns halt doch. Und Österreich wird ihm zeigen, was es kann. Der Beitrag muss eine Perle werden. Du wirst daher einsehen, wie wichtig es ist, dass du dich sofort an die Arbeit machst. Aber bitte nicht zu kurz, sonst heißt es gleich wieder, dass wir nur Plaudereien schreiben. Ich erwarte dein Manuskript in spätestens 8 Tagen, dein Egon Friedel. PS, gib Acht, dass nichts vorkommt, was bei Bahr und Hoffmannsthal Anstoß erregen könnte. Das ist das Wichtigste. Viertens, lieber Friedel, ich bin sehr erfreut und geschmeichelt, dass du an mich gedacht hast. Auch mich hat noch selten eine Arbeit so interessiert wie diese. Nur kannst du nicht verlangen, dass dir meine wichtigsten Überzeugungen zum Opfer gebracht werden. Warum soll man Bahr und Hoffmannsthal nicht giften? Gerade bei der Behandlung eines so ernsten Gegenstandes, wo noch dazu die ganze Welt auf uns blickt, dürfen keine persönlichen Rücksichten mitsprechen. Das wäre österreichisch. Das Manuskript erhältst du binnen 3 Tagen. Um welches Thema handelt es sich überhaupt? Dein Hans Sassmann. Lieber Sassmann, ich habe es kommen sehen, dass ich, so wie ich mich mit dir einlasse, sofort Scherereien haben werde. Ich habe natürlich keine Zeit gehabt, den Brief so genau zu studieren, weil ich rasch ins Theater musste, um ihn dort herumzuzeigen. Und ich kann ihn jetzt absolut nicht mehr finden. Möglicherweise habe ich ihn im Café Prohaska auf dem Standtisch liegen lassen. Im Café Grillhuber habe ich ihn bestimmt noch gehabt. Es kann auch sein, dass ihn mir in der Citybar jemand gestohlen hat, um sich damit patzig zu machen. Ich ermächtige dich jedoch, bei der Frankfurter Zeitung anzufragen, worum es sich handelt. Dein Friedel. Lieber Friedel, ich tue doch gewiss alles, was nur Menschen möglich ist. Aber das kannst du nicht von mir verlangen. Ich kann doch nicht an eine Zeitung schreiben, von der ich kein einziges Redaktionsmitglied persönlich kenne. Ich weiß auch gar nicht, wie man eine solche reichsdeutsche Redaktion anredet. Zumindest müsstest du mir also das Konzept des Briefes aufsetzen. Dein Sassmann. Gestern im Schriftstellerclub sind alle zersprungen, weil du mich und keinen von ihnen aufgefordert hast. Lieber Sassmann, zuerst hast du die Sache mit Begeisterung übernommen und jetzt soll ich alles für dich machen. Große Reden führen und nichts leisten, das ist echt österreichisch. Dein Friedel. Lieber Sassmann, habe soeben vom Zahlkellner im Café Demimonde erfahren, dass es sich um einen Artikel über Österreich handelt. Jetzt hast du keine Ausrede mehr. Dein Friedel. Lieber Friedel, über Österreich zu schreiben ist schwer. Was wird das Ausland dazu sagen? Sassmann. Hochverehrter Meister, sehr geschätzter Herr Sassmann. In meinem Restaurant habe ich erfahren, dass Sie der Hauptmitarbeiter der Frankfurter Zeitung sind. Schon lange war es mein Wunsch, an diesem hervorragenden Organ ebenfalls mitarbeiten zu dürfen. Es wird Ihnen ein leichtes sein, durch Ihre Beziehungen dies zu vermitteln. Ich habe mich bis jetzt zwar noch nicht schriftstellerisch versucht, bin aber ein langjähriger persönlicher Bekannter von Franz Werfel. Sollte Ihnen eine mündliche Aussprache erwünscht sein, so finden Sie mich täglich von 10 bis 1 und von 3 bis 6 im Café Pyramide. In aufrichtiger Bewunderung, Franz Zentbauer, städtischer Marktkommissär. 11. Brief. Sehr geehrter Herr Friedel, wir vermissen Ihren Beitrag. Wir rechnen umso gewisser auf sofortige Einsendung des Manuskripts, als es uns so kurz vor Weihnachten nicht mehr möglich sein wird, für Sie einen Remplaçanten zu finden. Ergebenst Frankfurter Zeitung. Lieber Sassmann, Weihnachten steht vor der Tür und du hast mir noch immer nicht die englische Seife für Lina besorgt. Echt österreichisch, dein Friedel. Dringendes Telegramm an Egon Friedel. Rasute Plifta, Settmil, Hapta, Hapta, 1-2, Frankfurter Leitung. Lieber Sassmann, zu meiner Bestürzung erfahre ich im Café Eden, dass du den Beitrag für die Frankfurter Zeitung richtig verschlampt hast. Damit hast du mir ungemein geschadet, denn das hätte für mich der Anfang einer dauernden Mitarbeit werden können. Und außerdem werden Sie mich jetzt bei der nächsten Rundfrage möglicherweise übergehen, ganz abgesehen vom Prestige beim Ausland. Das alles verdanke ich dir, Friedel. Lieber Friedel, ich weiß nicht, was du noch haben willst. Erst vorige Woche war ich in 3 Gesellschaften, die bisher noch nie das Geringste von dir gehört hatten und sich jetzt um mich gerissen haben, bloß weil ich mit dir bekannt bin. Überall werde ich vorgestellt als der Freund des berühmten Friedel, der die Frankfurter Zeitung hat aufsitzen lassen. Du bist die populärste Persönlichkeit von Wien und das verdankst du mir. Du siehst also, dass ich doch nicht so unzuverlässig bin, wie du immer behauptest. Sassmann, lieber Sassmann, in Österreich wird man eben nur dann zum großen Mann, wenn man etwas auffällig nicht tut. Kaiser Josef hat unter größtem Aufsehen keine Reformen durchgeführt. Laudon hat unter allgemeiner Aufmerksamkeit Friedrich den Großen nicht besiegt. Und Lueger hat unter ungeheurem Zulauf nichts für Wien geleistet. Für die Frankfurter Zeitung haben schon viele nicht geschrieben, aber keiner ist dadurch der Mittelpunkt Wiens geworden, weil die anderen eben kein Talent haben. Zumindest kein österreichisches Talent. Friedel, von der Steuerbehörde für den 18. bzw. 19. Bezirk Wien, Niederösterreich, Herrn Dr. Egon Friedel, Chefredakteur der Frankfurter Zeitung. Aufgrund der amtlichen Erhebungen werden Sie aufgrund Ihrer Lohngenüsse bzw. dauernden Emolumente aus Ihrer Tätigkeit als ausschließlicher Verfasser der periodischen Druckschrift Frankfurter Zeitung für die Jahre 1926 bis 1929 in die Gruppe 1a der allgemeinen Erwerbsteuer respektive 1b der temporären Einkommensteuer eingereiht. Die Höhe der vorauszuzahlenden Nachtragssteuer wird aus der Einkommensstufe für das 2. Semester der unmittelbar dem dazwischenliegenden Jahre des vorhergehenden 3. Hauptquartals als 2. Rate der Zuwachsstaffel vorgeschriebenen Katasterumlage jedoch vermehrt um den mit der Steuernovelle vom 3. Jänner 1921 für die nicht in die unter die Befreiung von der direkten Einkommenmehrertragssteuer fallenden vorgesehenen kommunalen Erwerbszuschlag jedoch abzüglich der bereits für die der Versteuerungsperiode vorausgegangenen letzten 3, soweit sie noch in die Periode fallen, schuldigen Vermehrungssteuerquoten bis spätestens zum Stichtag geltenden 1. Dezember 1926 einzahlenden Beträge errechnet.
Deutsch für Amerikaner, ein Sprachführer von Kurt Tucholsky. Ankunft, Eingang verboten, Ausgang verboten, Durchgang verboten. Herr Gepäckträger, tun Sie diese Koffer auf die leichte Schulter nehmen. Ist jene Automobildroschke ledig? Warten Sie, wir haben noch einen Golfhauer sowie 2 Hüteschächtel. Dies hier ist Ihr Getränkegeld, ist es nicht? Bezüglich dessen scheint es mir ein wenig. Autotreiber, geh an. Ich ziehe das christliche Hospiz vor. Rauchen verboten, Parken verboten, Durchfahrt verboten. Begrüßungen. Guten Tag, wie fühlen Sie? Heute ist ein wahrlich feiner Tag, ist es nicht? Sie sehen aus wie Ihre eigene Großmutter, gnädige Frau. Darf ich Ihnen meinen lieben Mann vorstellen? Nein, dieser hier. Ich bin sehr froh, Sie zu sehen. Wie geht es Ihrem Herrn Stiefzwilling? Werfen Sie das hässliche Kind weg, gnädige Frau. Ich mache Ihnen ein neues. Ein viel schöneres. Guten Morgen, sprich Mahlzeit. Guten Tag, sprich Mahlzeit. Guten Abend, sprich Mahlzeit. Im Restaurant, das ist nicht mein Revier. Meine Frau wünscht einen Wiener Schnitzer. Ich habe Zitronenschleim gewählt. Das ist nicht mein Revier. Wir haben in Amerika die Verhinderung. Bringen Sie mir daher eine Flasche eisgekühlten Burgunders, auch drei Gläser Whisky mit Gin, sowie kein Seltzerwasser. Das ist nicht mein Revier. Auf dem Postamt. Dieser Schalter ist geschlossen. Sie müssen sich auf den Hintern anstellen. Wo ist die Schaltung für freie Marken und die Briefschaukel? Wollen Sie so kindlich sein, hinten meine Marke anzulecken? In dieser Telefonzelle riecht man nicht sehr gut. Hallo, ich wünsche eine Nummer zu haben, aber der Telefonfräulein gewährt sie mir nicht. Mein Name ist Patterson, ich bin keine Deutsch, hier ist mein Passhafen. Nach Berlin besuchen wir noch Europa, Persien und Heidelberg. Aber am 4. September, 8 Uhr, erste Minute, werden wir New York anfahren. Goodbye. Von Alfred Bolgar, geflügeltes Wort. Der Franz Seemeyer äußerte sich, als ihn ein Schutzmann auf der Straße zur Ruhe wies: Die ganze Regierung kann mich im Arsch lecken. Deshalb wurde er wegen Beleidigung der Regierung zu 3 Tagen Arrest verurteilt. Er sagte, kann. Nicht soll. Er forderte die Regierung nicht auf, so zu tun. Er drückte nur seine Bereitwilligkeit aus, es zuzulassen, falls die Regierung so tun wolle. Er verlangte nichts von ihr, er stellte ihr nur etwas frei. Hätte er gesagt, die Regierung ist schlecht, nichts wäre ihm geschehen, denn in der Demokratie darf jeder seine Meinung über die Regierung haben und aussprechen. Aber Seemeyer hat dieses Recht gar nicht in Anspruch genommen. Er hat die Regierung nicht kritisiert. Er hat nur seine durchaus uninteressierte Einstellung zu ihr betont. Es ist empörend, dass man einen Mann aus dem Volke einsperrt, weil er sich volkstümlicher Redeweise bedient, einer Façon de parler, die er gewiss auch Verwandten und Freunden gegenüber anwendet.
Also Menschen gegenüber, die er liebt. Und die ihm wahrhaftig näher stehen als die Regierung. Aber die fühlte sich beleidigt. Dabei war das Anerbieten bestimmt nicht ernst gemeint. Seemeyer dachte gewiss keinen Augenblick an die faktische Möglichkeit, dass ihn die Regierung, noch dazu die ganze Regierung. Stellen wir also fest, wegen eines nur bildlichen, rein akademisch gemeinten Anerbietens, dass die Regierung zudem ja nach Gutdünken annehmen konnte oder nicht, wegen Gebrauchs einer im volkstümlichen Sprachschatz eingebürgerten, im Leben des schlichten Mannes fast unentbehrlichen Wendung, die an die Regierung gerichtet nur Zeugnis ablegen konnte von des Sprechers demokratischen Selbstgefühl und davon, dass er auf Gunst und Gnaden der Machthaber verzichte, wegen solchen populären Ausdrucks freier Gesinnung, wird man in einem freien Staate eingesperrt. Seemeyer ist ein aufrechter Charakter, dafür muss er büßen. Vielleicht hat er das Aufrechte zu weit getrieben. Wenn er schon sah, dass die Regierung beleidigt war, hätte er ihr den Gefallen tun und erklären sollen, ich widerrufe mein Anerbieten. Was konnte ihm daran liegen, ob sie's akzeptierte oder nicht? Aber Seemeyer hielt zu seinem Wort. Ein Mann, ein Wort. Reden Sie mit einem solchen Dickschädel, der lieber in den Arrest geht, als ein einmal gemachtes Offert zurückzunehmen. War einmal ein Bumerang, war ein weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum noch stundenlang wartete auf Bumerang.
In Literatur am Feiertag hörten Sie heute aus Anlass des morgigen 90. Geburtstags von Otto Schenk Ausschnitte aus Leseabenden, die unter dem Titel »Sachen zum Lachen«, »Hoffnungslos heiter« und »Nicht ernst zu nehmen« Ende der 1960er Jahre auf Langspielplatte veröffentlicht wurden. Zwei Hinweise noch. Otto Schenks für die Reihe »Du holde Kunst« ausgewählte und von ihm vorgetragene Lieblingsgedichte, unter anderem von Rilke, Hölderlin, Brecht und Goethe, sind auch auf CD erschienen, und zwar in der Edition Ö1. Und im Verlag Amalthea hat Otto Schenk in den letzten Jahren einige Bücher veröffentlicht, unter anderem »Wer's hört, wird selig« über Musikalisches und Unmusikalisches und »Es war nicht immer komisch« – Notizen aus meinen ersten 80 Jahren. PS, die heutige Sendung können Sie unter oe1.orf.at 7 Tage lang nachhören.